Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
So, hallihallo, Hanna Krohn, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, ich freue mich auch.
Ja, wir sprechen heute über Lücken im Gesundheits- und Therapiesystem. Und ich bin richtig gespannt drauf, weil ich selber nur ahne, dass da einiges los ist. Also jetzt mit der Brille, was gibt es da für Lücken zum Thema weibliche Sexualität? Und habe selbst recht wenig durchdrungen und freue mich total, dass ich dich ausquetschen darf. Und die Einladung wäre, magst du vielleicht einfach einmal ein bisschen was zu dir erzählen, dich vorstellen, wie es kommt, dass du einen Blick auf dieses System hast?
Ja, total gerne. Ja, ich bin Hanna Krohn, ich bin 57 Jahre alt und also ich bin immer noch selber ein bisschen überrascht, dass ich bei diesem Thema gelandet bin. Also ich glaube, niemand war so überrascht wie ich. Ich komme eigentlich von einer Ecke her, ich komme eigentlich von den Geisteswissenschaften. Ich habe in den 90ern in Hamburg Politik studiert und Volkswirtschaft, also komme aus einer Ecke eigentlich her. Eine lange Familienphase mit ganz vielen Kindern und Wohnprojekt und Patchwork und ganz viele andere Themen. Und bin dann drauf gestoßen, irgendwann in so einer Art Midlife-Crisis aus so einer Mischung von persönlichem, privaten Interesse so und aber auch dem Bedürfnis, ja, irgendeine berufliche Perspektive zu entwickeln für mich, weil ich all die Jahre kaum berufstätig gewesen bin und gemerkt habe, es fehlt irgendwas, was ich früher immer so fantasiert hatte für mein Leben, irgendein spannendes berufliches Projekt. Und aus dieser Gemengelage heraus kam ich irgendwann auf Sexualität, dass ich gemerkt habe, das war ein Thema, was da so in der Mitte des Lebens plötzlich nochmal sehr wichtig wurde für mich, nochmal sehr spannend, wo ganz viele Fragen auftauchten und ich daraus heraus mich beschäftigt habe damit und dann gemerkt habe, das ist was, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich total Lust habe. Das ist so ein facettenreiches Thema, wo meine Neugierde auch lange, lange erhalten bleiben wird, was einfach immer wieder so neue Felder erschließt auch. Und habe angefangen, mich auszubilden und angefangen, damit zu arbeiten dann auch. Ich habe eine eigene kleine Praxis hier. Ich bin am Rand von Hamburg. Und ja, es war ziemlich schnell klar, dass ich besonders spannend finde, mit Frauen zu arbeiten, weil ich Sexualität unglaublich spannend finde. Da gibt es sicherlich natürlich auch so einen gewissen Link zur, ja, zu diesen sozialen und gesellschaftlichen Themen vom Studium auch. Das ist einfach ein Thema, was ja viel verknüpft ist mit Emanzipation bei Frauen, auch mit Selbstermächtigung, mit ja immer noch Patriarchat und Unterdrückung und ein wesentlicher Teil hier auch, wo das ausgetragen wird, diese ganzen Themen. Und gemerkt habe, da ist so eine Stellschraube bei Frauen mit Sexualität, wo ganz viel passiert, wenn diese Schraube ein bisschen gelockert wird und da ein bisschen Bewegung reinkommt. Und das fand ich unglaublich spannend zu gucken, ne, was hat das dann für Ausschläge? Und das fand ich sehr, also spannend, aber auch wichtig und wertvoll. War es ein Thema, was einfach auch ein Anliegen ist und eine Art Mission auch, was mich sehr antreibt auch. Und
Ja, toll, schön von dir zu hören.
Ja, also ich glaube, was zum einen tatsächlich wirklich fehlt, gerade bei dem Thema weibliche Sexualität, ist schon immer noch Wissen auch. Also da gibt es Lücken. Es gibt eine Forschungsgruppe an der Charité, die sich befasst mit weiblicher Sexualität und die haben, die Leiterin hat mal gesagt, also das ist eine riesen Forschungslücke immer noch von den Auswirkungen von körperlichen Faktoren auf Sexualität von Frauen. Da gibt es tatsächlich einfach noch große Forschungslücken. Das ist ein Thema, was bisher wenig beachtet wurde. Und die Forschung, die es gibt, dauert einfach in der Regel auch lange, bis die sich so richtig in die Breite verbreitet. So. Also da ist auf jeden Fall ein Bereich, wo es einfach noch viel Aufklärung braucht. Und dann fehlt Integration tatsächlich. So, also das Wissen, was da ist, die Professionen, die da sind, die müssten besser integriert werden. Da sehe ich einfach auch einen großen Bedarf, über den Tellerrand zu gucken. Also wir sind ja jetzt gerade, was Medizin angeht, unglaublich weit. Das ist ja auch was Tolles. Also dass wir ja in die Tiefe bei vielen Themen unglaublich gut vorangekommen sind und ganz viel verstehen und können auch. Aber was darüber aus dem Blick gerät, ist manchmal dieses ganze Menschsein und dass Körper und Seele eng verknüpft sind miteinander, dass man die gar nicht getrennt betrachten kann und dass das, was mit dem Körper passiert, bei einer Krankheit, aber auch bei einer Behandlung und bei einer Operation zum Beispiel, sich ja auswirkt auf das Körpergefühl, darauf, wie es sich anfühlt, in diesem Körper zu leben.
Absolut,
Das
ja.
ist was sehr Individuelles auch. Da gibt es auch keine pauschalen Antworten, wenn dann. Ne? Wenn man das macht, dann fühlt es sich so an, weil das ist ein sehr individuelles Konstrukt, dieses Körpergefühl und die Identität, die damit zusammenhängt auch. Da ist jeder Mensch, hat jeder Mensch so einen ganz eigenen Mix. So.
Minimemo.
Wie medizinische Eingriffe das Selbstbild verändern können. Wenn wir über medizinische Eingriffe sprechen, denken wir meist zuerst an den Körper. Aber medizinische Eingriffe wirken oft nicht nur körperlich, sie können auch das Selbstbild verändern. Gerade Eingriffe an Gebärmutter, Eierstöcken oder Brüsten berühren für viele Frauen sehr grundlegende Vorstellungen darüber, was Weiblichkeit bedeutet oder was einen ganzen Körper ausmacht. Deshalb berichten manche Frauen nach solchen Eingriffen Gedanken wie, mein Körper ist jetzt kaputt oder ich bin nicht mehr richtig Frau. Diese Gedanken entstehen aber nicht nur durch den Eingriff selbst. Sie entstehen aus dem Zusammenspiel von körperlicher Veränderung und den Bildern und Erwartungen, die unsere Gesellschaft mit Weiblichkeit verbindet. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass solche Erfahrungen nicht nur medizinisch betrachtet werden, sondern auch als Teil davon, wie Menschen ihren eigenen Körper verstehen.
Und wenn du davon jetzt so sprichst, dann ist das, also sind Bilder, die in mir entstehen, welche aus beispielsweise jetzt der Gynäkologie, wo dann körperliche Eingriffe zum Beispiel
Ja.
passieren und dann eben so eine traumasensible Perspektive vielleicht an manchen Stellen nicht genug mitgedacht ist. Ist das, was du meinst?
Ja, oder eben auch Sexualität. So, das ist eben auch eine große Leerstelle. Also es gibt Forschungen dazu, dass Menschen und auch Frauen sich wünschen, dass im medizinischen Kontext Sexualität angesprochen wird. Also bei der Gynäkologie zum Beispiel, aber auch in anderen Kontexten, dass es den Wunsch gibt, dass das von dem Personal proaktiv an sie herangetragen wird, diese Frage und diese Aspekte, und es passiert aber nicht.
Und es
So.
gibt den Wunsch, das finde ich ja spannend.
Ja, es gibt den Wunsch. Ja. Ja.
Und ich kann mir jetzt vorstellen, also was steckt aus deiner Sicht hinter diesem Wunsch und wofür wäre das aus deiner Sicht auch wichtig und gut, dass das mit abgefragt wird?
Also ich kann mich wirklich beziehen auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation von sexueller Gesundheit, die du wahrscheinlich kennst, ne? Die ist in unseren Kreisen wird ja gerne und viel zitiert. Genau. So, dass Sexualität integraler Bestandteil ist von Lebensqualität und ein essentieller Teil davon. Und zwar nicht nur in Form von Abwesenheit von Krankheiten und Funktionsstörungen, sondern mit allen Aspekten, die das hat, in Bezug auf Beziehungen, auf Körper, auf Seele, soziale Aspekte. Es ist ein Querschnittsthema und es durchdringt alle Bereiche unseres Lebens. Und es ist nicht zu trennen von anderen Teilen von Gesundheit. Und deswegen gehört es integral damit rein. So.
Ja, wunderbar.
Und
Danke, dass du es noch mal so klar sagst.
ja, ich bin Heilpraktikerin und Teil meiner Ausbildung war ja Anamnese und da ist auch Sexualanamnese mit dabei. Haben wir alle gelernt und ich denke, meine Ärzte haben das auch gelernt in ihrer Ausbildung, würde ich mal davon ausgehen. Aber es wird nicht gemacht, weil ja überall immer, ne, Ressourcenknappheit herrscht und wenig Zeit und gerade dieses Gespräch wird ja schlecht honoriert. Also deswegen wird dann es naheliegend, ne, dann das kurz zu halten und ja, dann passiert das halt nicht. So, das ist der eine Faktor, ist die Ressourcen. Und dann aber natürlich auch, dass sich die meisten Menschen damit immer noch unwohl fühlen, dass wir oft keine Sprache haben, die sich gut anfühlt. Oft auch, glaube ich, so ein Gefühl, wenn ich jetzt danach frage, was mache ich dann mit der Antwort?
Ja, das ist auch total mein Eindruck, ja.
Also
Dieses
Sexualität, aber auch Trauma höre ich auch so. Also auch aus dem Kontext so von meinen sexualtherapeutischen Kollegen, Kolleginnen, dass es oft so ein Gefühl gibt, so bloß nicht irgendwie dahin fragen, bloß nicht irgendwie, ne, Hände weg, so wie so eine große, ja, wenn ich das irgendwie anfasse, dann könnte es explodieren oder ich, ne, bin dann auch in der Lage, vielleicht dann auch gar nichts zu können und zu wissen. Das kenne ich ja von früher auch, dieses Gefühl so, da, ne, das kann ich nicht, das will ich nicht und das darf ich nicht. Gleichzeitig jetzt überall. So, und es
Ja.
ist ja wie mit Suizid zum Beispiel, ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass man lernt, man muss danach fragen. Der Reflex ist sozusagen, das Thema zu umgehen und auszuweichen und zu verdrängen. Und zu denken, wenn ich danach frage, dann passiert irgendwas. Aber es ist genau das Gegenteil. Es ist total wichtig, darüber zu sprechen, danach zu fragen und es selbstverständlicher zu machen mit der Zeit. Und indem wir es tun, das kann ich ja auch sagen, wird es auch normaler. Ich bin ja auch nicht gestartet damit, dass ich von morgens bis abends über Sex spreche. Das ist ein Weg gewesen so. Aber das können wir lernen, genau wie alles andere auch. So.
Absolut, ja.
Ja.
Ja, und was dahinter steckt, eben an diesen Hemmungen, was ich jetzt so rausgehört habe, ist dann also A, eine fehlende Sprache, B, auch so eine Zurückhaltung, einfach weil viel Fachpersonal, sage ich jetzt mal, dann den Eindruck hat, wenn da jetzt was bei rumkäme bei der Anamnese, wüsste ich auch nicht so richtig, was tun.
Ja.
Und dann wäre jetzt auch meine Vermutung oder ist mein Eindruck, dass noch dazu eben kommt, dass viele eben gerade nicht der Sexualität den zentralen Platz zuweisen innerlich,
Ja.
den sie nun mal hat,
Ja.
auch laut Definition der WHO, sondern eben das ganze Thema schlicht und ergreifend auch nicht ernst genug nehmen.
Ja, es wird oft so betrachtet wie ein Sahnehäubchen oder wie so ein Add-on so. Und das ist aber nicht die Realität. So, es ist in der Realität, es ist eng verknüpft mit ja, Körpergefühl, Selbstwert, Identität, also mit wirklich großen, wichtigen Themen auch. Und das kann man unterschätzen. Und zwar ein Leben lang. Also wirklich von früh an bis ins hohe Alter ist das ein ganz wichtiger Teil für uns Menschen. Egal, ob wir das jetzt, wie wir das jetzt ausleben, ob das jetzt konkret im Alltag, ne, was dieser Stellen, dieser Platz ist, aber mit unserem Bild von uns selber ist es halt auch wichtig, Sexualität. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und dann glaube ich aber eben auch, also nach allem, was ich mitbekomme, ist es so, dass Mediziner ja sehr stark trainiert werden, darauf, schnell Lösungen zu finden. Also Diagnostik und Therapie und Lösung. So, das heißt, sie hören irgendwas und sind darauf ausgebildet, möglichst schnell zu gucken, wie kann ich jetzt von da zu irgendeiner Lösung finden. Es muss irgendeine Antwort geben und eine Lösung für das Problem. Also das, was präsentiert wird, ist ein Problem, ist nicht einfach nur so, wie es ist, sondern es ist ein Problem und wird dann gelöst. So. Und das ist ja, hat ja seine Qualität und seine Berechtigung in vielen Bereichen und ja große Stärken auch, natürlich. Aber gerade Trauma und Sexualität sind Themen, wo es oft eher um die Frage geht, tatsächlich, als um die Antwort.
Das
So.
finde ich auch schön gesagt nochmal. Ja.
Ja.
Und da sind wir auch an einem Punkt, wo es mir tatsächlich auch nochmal wichtig ist, das auch für die Zuhörenden einmal ganz klar zu sagen. Es geht ja jetzt hier darum, wie das System aktuell aufgebaut ist und wo AnsprechpartnerInnen da sind für das Thema Sexualität und wo noch eine bessere Interdisziplinarität wachsen kann und so weiter und so fort. Und aktuell kann ich zumindest mal aus der Psychotherapie meinen aktuellen Eindruck reingeben, dass es eben tatsächlich leider im Moment so ist, dass eben das Thema Sexualität, wenn da wirklich was im Argen ist oder wirklich was braucht, wir bei weitem nicht bei jedem regulären jeder regulären Psychotherapeutin damit gut aufgehoben sind, ist mein ehrlicher Eindruck, weil
Ja.
ich erlebe, dass viele KollegInnen an der Stelle tatsächlich überfordert sind. Und da mag
Ja.
ich wirklich noch mal reingeben, wenn ihr in Psychotherapie seid, hört auf euer Bauchgefühl. Und wenn eure Psychotherapeutin da irgendwie merkwürdig reagiert, dann vertraut euch selbst. Es ist bei weitem nicht jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin da versiert und hat das Gefühl, kompetent begleiten zu können. Da dürfen wir erst hinfinden.
Und das ist ja vielleicht auch in Ordnung.
Das ist auch vielleicht in Ordnung. Dann ist die
So.
Frage, wie navigiert man das System? Da wollten wir nachher auch noch
Ja,
drauf
das ist ja
eingehen.
vielleicht auch in Ordnung, ne, wenn man Psychotherapeut ist, zu sagen, da und da sind meine Stärken, ne, das sind die Themen, wo ich mich gut ausgebildet und qualifiziert fühle und wohlfühle auch, ein Terrain, wo ich mich sicher bewegen kann. Und Sexualität ist ein Thema, wo ich, das sind eigene Ausbildungen aus Gründen, ja. Ich habe das studiert, ich bin studierte Sexologin, ich habe also. Das ist ja eine eigene Profession, ein Stück weit. Ich würde mich jetzt ja auch nicht Psychotherapeutin nennen, nur weil ich hier mal am Rande davon was im Studium gehört habe. So, das anzuerkennen, ist ja total valide. Was ich leider eben auch oft höre, ne, dass dann, hier sitzen ja oft Frauen, die einfach schon eine Menge durchhaben, die bei Ärzten waren, die bei Psychotherapeuten waren und halt alle immer Schultern gezuckt haben und sich nicht zuständig fühlten oder auch leider eben auch Sachen gesagt haben, die fachlich nicht in Ordnung gewesen sind. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach dann die Klientinnen woanders hin zu überweisen und zu sagen, ja Mensch, spannende Frage, die Sie stellen und ich höre, das ist wichtig für Sie. Leider bin ich dafür nicht ausgebildet, aber ich habe hier eine Liste mit, also es gibt Menschen, die können das und die sind dafür ausgebildet, weil gerade mein Berufsstand Sexualtherapie ist immer noch gar nicht so bekannt, dass es das gibt überhaupt, dass es da Fachpersonen gibt, die dafür ausgebildet sind und da Expertise haben.
Ja, Ja, finde ich super, dass du auch das nochmal so klar sagst. Und weil das habe ich nämlich so mitbekommen bei KollegInnen und auch mir selbst, ne, dass eben auch einfach KlientInnen sich da anvertrauen, weil sie denken, das gehört zur normalen Psychotherapie auf jeden Fall als Kompetenzbereich
Ja.
dazu.
Ja, ist ja auch naheliegend, ne? Oder ist ja auch ein Ort, wo man erstmal vielleicht überhaupt das Thema in den Ring wirft, um mal zu gucken, ne, was passiert und was kommt so als Empfehlung.
Genau, ja.
Ja.
Bevor wir jetzt nochmal tiefer einsteigen, was am System sich vielleicht noch verändern kann oder wo Fachpersonal nochmal Wissen vertiefen kann und auch wir als Menschen, die sich im System bewegen, das System lernen können zu navigieren, fände ich schön, nochmal so einen Überblick zu gestalten. Was sind das eigentlich für Fachrichtungen, die da besonders relevant sind, wenn es um weibliche Sexualität geht im Gesundheits- und Therapiesystem?
Ja, also der Bereich, den ich am besten überblicken kann, sind natürlich Sexualtherapie, Medizin, Traumatherapie oder also letztendlich einfach Traumainformiertheit auch und auch Psychologie. Ja, das würde ich sagen, sind so die großen. Und natürlich aber auch sowas wie, ja, schon auch Gesellschaftswissenschaften spielen auch eine Rolle, weil natürlich ganz viel von dem, was Frauen individuell konstruieren, ja geprägt ist von den Rahmenbedingungen, in denen sie sozialisiert werden und wie sie aufgewachsen sind, was an sie herangetragen worden ist oder auch was sie umgibt gesellschaftlich. So, ja.
Ja.
Also das ist
Und
natürlich der Bereich, der jetzt am schwierigsten zu beeinflussen ist. Ich finde es wichtig, das mitzudenken und nicht immer alles so individuell runterzubrechen, sondern zu sagen, da ist einfach auch ein großer Rahmen, der da ist und der sich auswirkt und in dem Frauen versuchen müssen, sich zu bewegen.
da rennst du offene Türen ein bei uns bei Lustwandel. Und jetzt für, ne, weil du hast das ja sehr durchdrungen, diesen Überblick und wo da was schiefläuft in der interdisziplinären Zusammenarbeit, kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei konkrete Beispiele benennen, wo du zum Beispiel mit KlientInnen gearbeitet hast und gemerkt hast, ach, da bräuchte es einfach eine bessere Verzahnung oder was anderes.
Ja, ich kann mir mal als Beispiel geben, wo ich am tiefsten drin stecke, ist meine Masterarbeit. Und wir sollten eine kleine Forschung machen für die Masterarbeit. Und ich habe mich interessiert für ein Thema, und zwar die Veränderungen im sexuellen Erleben von Frauen nach einer Konisation. Also schon sehr nischig das Thema. Also eine Konisation ist ein Eingriff am Gebärmutterhals und der ist ziemlich häufig. Das sind pro Jahr in Deutschland allein 56.000 Frauen, die diesen Eingriff machen lassen, ambulant. Das wird gemacht, um Krebsvorstufen zu entfernen am Gebärmutterhals, die halt zu Krebs werden können oder könnten. Und da wird kegelförmig ein kleines Areal rausgetrennt. Also es ist jetzt von der Menge, die entnommen wird, ist es minimal. Aber es ist ein Bereich, der viele Funktionen hat, der Gebärmutterhals bei der Frau und der halt im Körperinneren liegt, im Becken, also in der Intimitätszone sozusagen und wo es auch ja, auch so ein bisschen Diskurs gibt, ist das jetzt relevant für Sexualität? Spüren Frauen da überhaupt irgendwas? Spielt das eine Rolle für Erregungsfähigkeit? Manche sagen ja, manche sagen nein. Also da gibt es so verschiedene Studienlagen und so alte Forschungen aus den 50ern noch, wo es hieß irgendwie, nee, die spüren da gar nichts, irgendwie der Bereich ist unsensibel. Und dann gibt es andere Studien, die sagen das Gegenteil, so neuere Sachen. Und ganz viele Frauen beschreiben, dass das auch ein Bereich ist, ne, der sensibel ist und der erogen ist, wo sie Orgasmus bekommen. Kommen und der auch so eine spezielle Qualität auslöst. Und also da gibt es ganz viel, ich fand ein spannendes Thema, weil das einfach so ganz viele Schnittstellen abdeckt. So, also
Absolut.
halt wieder
Ja.
die Herausforderung, die ich gerne suche.
Ja,
Genau.
ist auch ein Wunder, es schließt wunderbar an, auch an eine der letzten Folgen zum Thema die Armring, wo es ja auch, ne, auch
Ja,
ein
ja, ja.
Erklärungsansatz dafür, dass manche Frauen da eher Taubheit haben und andere da sehr empfindsam sind und so.
Minimemo. Kann man den Gebärmutterhals eigentlich spüren? Eine Frage, die in der Sexualforschung immer wieder auftaucht, ist, kann man den Gebärmutterhals, also die Zervix, eigentlich spüren? Lange Zeit war die medizinische Lehrmeinung ziemlich klar. Dieser Bereich spielt für sexuelles Empfinden kaum eine Rolle. Man ging davon aus, dass dort nur wenige sensible Nerven vorhanden sind. Heute weiß man, dass das wahrscheinlich zu einfach gedacht war. Der weibliche Genitaltrakt wird nämlich von mehreren verschiedenen Nervenbahnen versorgt, unter anderem vom Beckennerv oder auch dem Vagusnerv. Studien zeigen außerdem, dass bei Stimulation von Klitoris, Vagina und Cervix unterschiedliche Bereiche im Gehirn aktiviert werden. Das deutet darauf hin, dass auch tiefere Regionen des Genitaltrakts sensorisch wahrgenommen werden können. Viele Frauen berichten tatsächlich, dass Berührungen am Gebärmutterhals sehr intensiv sein können. Manchmal lustvoll, manchmal unangenehm, manchmal emotional sehr tief. Das bedeutet nicht, dass jede Frau die Zervix stark spürt. Aber es zeigt, sexuelle Empfindungen entstehen im Körper aus einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Nervenbahnen. Und deshalb sind pauschale Aussagen wie, da spürt man nichts, wahrscheinlich einfach zu simpel.
Genau, ja, ich kam drauf auch schon vor vielen Jahren über eine australische Sexologin, die ganz viel zu Cervix forscht und so Gruppen online anbietet. Olivia Bryan hat da ganz viel zu gemacht. Da kam ich zum ersten Mal auf dieses Thema drauf und fand das super interessant und ist halt auf der einen Seite wirklich so eine Nische und gleichzeitig ist das Thema eben ja schon auch sehr relevant, weil es ist eine große Menge von diesen Eingriffen weltweit, die da stattfinden. Und es war eben auch ja, ein bisschen erschreckend festzustellen, wie wenig Forschung es dazu gibt. Also es ist dann am ehesten noch erforscht, dass sich das psychisch auswirkt, die Belastung durch die Diagnose und durch diesen Eingriff, sich psychisch auswirkt, diese Angst vor Krebs oder auch das Stigma, das damit einhergeht mit dieser HPV-Infektion. Ist ganz gut erforscht, dass es sich auf die Möglichkeiten, schwanger zu werden und sichere Geburten zu erleben, auswirkt, weil die Zervix da ja auch eine Bedeutung hat, reproduktive Bedeutung. Aber es gibt ganz wenig Forschung zu Sexualität, zu den Auswirkungen mit kleinen Gruppen, nur also wirklich verschwindend gering die Zahlen eigentlich und vorwiegend quantitativ. So. Und ich habe mir dann diesen Fragebogen mal angeguckt und festgestellt, dass sie eben mal denselben benutzt haben, größtenteils. Und der fragt viel nach Funktion. Also
Klassiker.
Orgasmus, ja oder nein? Lust, ja oder nein?
Penetration gehabt, ja oder nein?
Ja, so, also in diesen Kategorien. So, und das ist einfach auch ein Stück unsere Welt und die Medizin natürlich auch, ne, dass man irgendwie ja, nein ankreuzt. So, kaputt oder heil, ne? Ja oder so. Und es ist aber so, dass sexuelles Erleben ja viel vielschichtiger ist, viel mehr Dimensionen hat.
Mini-Memo.
Sexuelle Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation definiert sexuelle Gesundheit deutlich umfassender, als viele denken. Es geht dabei nicht einfach darum, dass beim Sex alles funktioniert, also keine Schmerzen, keine Funktionsstörung oder es kein Problem gibt. Die WHO-Definition lautet offiziell: Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality. Sexuelle Gesundheit beschreibt also einen Zustand von körperlichem, emotionalem, mentalen und sozialem Wohlbefinden im Zusammenhang mit Sexualität. Das bedeutet zum Beispiel, Sexualität ist eingebettet in Beziehungen, Selbstwert, Körpergefühl und Sicherheit. Dieser Perspektivwechsel ist wichtig. Denn wenn wir Sexualität nur über Funktion definieren, also über geht oder geht nicht, dann übersehen wir einen großen Teil dessen, was Sexualität für Menschen eigentlich bedeutet.
Und meine These ist, dass eben vieles davon an diesen Fragebögen gar nicht erfasst worden ist, weil die Fragen gar nicht gestellt worden ist.
Ja,
es ist ja so, dass der Genitaltrakt ist ja von verschiedenen Nerven innerviert. Also verschiedene große Hauptnerven, die teilweise zum Sympathikus oder Parasympathikus gehören, die an verschiedenen Teilen des Rückenmarks sozusagen aufs Rückenmark treffen. Also da gibt es große Unterschiede. So. Und die Frauen haben dann auch beschrieben, in meiner Forschung, haben sehr differenziert beschrieben, wie sich das Empfinden verändert hat, auch durch diesen Eingriff.
Ach,
teilweise dauerhaft und teilweise temporär.
Also das ist nicht toll, dass sich das verändert hat, aber ich finde es toll, dass du da geforscht hast.
Ja, also das war super spannend, natürlich das rauszufinden und dann auch zu verstehen, warum diese andere Forschung so, ich sag mal, unergiebig war letztendlich oder wenig aufschlussreich so. Und dann im Grunde diese Lehrmeinung gestützt hat von, okay, die Frauen spüren nichts, der Bereich ist nicht wichtig für Sexualität und dann ist das jetzt ein Eingriff. Es gibt ja gute Gründe für diesen Eingriff. Es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, das soll man nicht mehr machen. Aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, dass es diese Effekte haben kann für Frauen.
Total wichtig. Und auch eben da wieder auch, dass das sexuelle Erleben in dem Zusammenhang auch einfach ernst genommen wird als ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, ganz genau, weil es war halt so, dass viele von den Frauen, ich habe explizit Frauen gesucht, die eben Veränderungen erlebt haben. Also das war natürlich dann sozusagen in meinem Studiendesign. Ich habe nicht die gefragt, bei denen das keinen Effekt hatte, sondern die was gemerkt haben. Und die haben teilweise sehr viel Veränderungen bemerkt. Und die haben teilweise den Eingriff selber als traumatisierend erlebt, weil es einfach auf eine Weise gemacht wurde, die sie unsensibel und kalt empfunden haben und sich nicht wohlgefühlt haben. Und es war aber auch so, dass die Veränderungen, die sie erlebt haben, und teilweise hatten sie wirklich lange Phasen hinterher auch von starken psychischen Beeinträchtigungen, so eben durch diese körperlichen, dieses andere Körpergefühl, ist es nicht ernst genommen worden. So, es hieß dann, es kann gar nicht sein, sie können da gar nichts spüren, sie haben keine Nerven da, ich habe das studiert, ich kenne mich aus, oder
Oh,
habe ich noch nie
ja.
gehört. Und also es ist einfach nicht, es ist nicht ernst genommen worden. So, es wurde nicht gesagt, ah ja, das tut mir leid und interessant, erzählen Sie mal. Oder also ne, irgendwie erstmal sich dafür interessieren. Das ist der Punkt, den ich sagte vorhin. Die Frage, ne, ist oft der entscheidende Punkt, die Frage zu stellen, sich zu interessieren dafür, das erstmal zu akzeptieren und anzunehmen, dass es da eine Veränderung gibt. So,
Ja.
die ja vielleicht auch Hinweise geben kann, die ja für mich relevant sein kann als Behandlerin auch. Sind ja vielleicht Informationen, die auch irgendwie wichtig sind für mich. So.
Ja,
Und das ist
ja.
halt in den Fällen, die ich jetzt hatte, das war natürlich eine sehr kleine Kohorte, die ich da befragt habe, ist es halt nicht passiert. So. Und das war dann eben natürlich der nächste Punkt, der traumatisierend ist, wenn das eigene Erleben negiert und nicht ernst genommen wird. So,
Und
und
eben von
Frauen
einer
alleine
Instanz.
gelassen werden damit. So.
Genau, ja. Und von einer Instanz, die in unserer Gesellschaft einfach einen sehr hohen Wert und Rang zugeschrieben bekommt. Und dann hat man eben so eine Machthierarchie, in der man dann auch sein eigenes Erleben sehr gerne nicht mehr ganz so ernst nimmt, ne?
Ja, also genau. Und dann kommen natürlich daraus wiederum erwachsen dann neue Probleme. Also das, was ich so gesehen habe in diesen Fällen, war eben, dass ein Eingriff, der als Routineeingriff angesehen wird in der Medizin, und der ja als Vorsorge gedacht ist, ist ja ein präventiver Eingriff, um zu verhindern, dass Krebs entsteht. Die Frauen haben ja noch keinen Krebs, sondern das soll verhindert werden. Dass der einen riesen Kollateralschaden nach sich zieht, eigentlich, wo die Frauen teilweise über Jahre damit zu tun hatten, ne, das irgendwie zu integrieren und da wieder zu einem guten Körpergefühl zurückzufinden und zu einer Sexualität zurückzufinden auch und viel getan haben dafür, eine Riesenleistung erbracht haben, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So.
Ja,
Was
oh
natürlich toll
Mann.
ist, dass das möglich ist. Das war wiederum das, was ich auch spannend fand und ja auch für meinen Berufszweig gut zu sehen, dass es was ist, wo ja wirklich Veränderung möglich ist, auch nach einem Zustand, der erstmal als sehr dramatisch erlebt wird, dass da eine Menge Spielraum ist und die Frauen eine Menge rausholen konnten, so. Ja, eine gute Nachricht auch. Aber es war gleichzeitig, war es auch ein bisschen erschütternd, muss ich sagen, so wie, ja, wie groß die Effekte sein können und wie wenig das im medizinischen Kontext bekannt ist eigentlich.
Ja, total interessant. Wirklich ein sehr gutes, konkretes Beispiel für etwas, was sich sicherlich in verschiedenen Facetten durchs ganze Gesundheitssystem trägt. Irgendwie dieses
Ja.
nicht vorhandene irgendwie im Blick haben von dem Erleben in der Sexualität generell und eben nicht nur der Funktionalität darin.
Ja, ganz genau, ja. Ich glaube, es braucht letztendlich eben auch gar nicht so viel. Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, ne, wenn an der Aufklärung zu dem Eingriff, das ist eben auch bei keiner Frau passiert, ne, gesagt wird, und es kann sein, dass hinterher das Erleben der Sexualität sich verändert. So, das kann passieren, ne, dass sie für eine Weile merken, ne, dass es unsensibler ist oder sie, also dass man das überhaupt anspricht, so, dass es überhaupt erstmal Raum bekommt, dass dieser Körperbereich nicht nur als ein Organ gesehen wird mit einer Funktion, sondern einfach auch als Teil von diesem Erleben benannt wird. Und dann der Nachsorge auch, also die Frauen gehen zur Kontrolle hinterher. Das sind ja alles Gelegenheiten, die man nutzen könnte, um zu fragen, und wie ist es da und ne, wie geht es Ihnen damit und wie haben Sie das erlebt? Ich glaube, das würde schon einen großen Unterschied machen.
Das glaube ich allerdings auch, ja.
So.
Und auch das irgendwie, das Entsprechende eben, wenn ich sowas anspreche und darüber aufkläre, dann habe ich es ja auch ganz anders auf dem Schirm und kann das einfach mit einbeziehen, auch in die Empfehlung oder Nicht-Empfehlung und so weiter und so fort. Ja, total interessant. Mir kommen gerade so ein bisschen die zuhörenden ÄrztInnen, wo ich so, wir haben ja vorher auch im Vorgespräch beide gesagt, es geht uns überhaupt nicht um irgendein System oder Fachrichtungsbashing oder so. Und ich habe da wirklich auch richtig, richtig viel, ach, weiß ich auch nicht, Verständnis und Mitgefühl für Ärztinnen und alle anderen Menschen, die da im Gesundheitssystem leben, was ja auch einfach ein gewachsenes System ist, was jetzt gerade so ist, wie es ist. Und es ist richtig, richtig schwer, sich da sozusagen an diesen Stellen auch ein Stück weit abzugrenzen und was Neues zu machen. Ich habe da zum Beispiel eine gute Freundin von mir ist Gynäkologin. Ich habe sie sehr im Ohr mit ihrem. Sie hat mal gesagt, dass sie selbst einfach damals mit der Pille sehr, sehr stark erlebt hat, dass ihr emotionales Erleben sich sehr stark verändert hat und auch ihr Erleben in der Sexualität. Und dass sie seither, dass es ihr total wichtig ist, da eben PatientInnen total ernst zu nehmen. Und das eben aber bei KollegInnen teilweise nicht erlebt. Und da denke ich, Mann, ja, in einem System, was das überhaupt nicht unterstützt, über eine Funktionalität hinaus ins Erleben zu denken, ist es gar nicht so einfach, sich da abzuheben. Und da braucht es häufig eine eigene Erfahrung damit.
Ja, das kann gut sein. Ja, und ich glaube, das ist so wichtig, also so diese Soft Skills. Weil was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Frauen dann aus dieser Situation von, es ist einfach eine große Verunsicherung, eine große Destabilisierung durch diesen Eingriff oft passiert. Und sie waren allein damit, keiner konnte was anfangen damit, hat sich dafür interessiert, hat es ernst genommen. Die Frauen waren allein damit und haben dann natürlich angefangen, passieren verschiedene Sachen. Erstmal auch oft so ein bisschen so eine Abkehr vom medizinischen System, also ein Vertrauensverlust auch, der ja auch natürlich ein Problem darstellen kann, und ne, dann sich da so abzukehren. Viele haben gewechselt, auch das Personal, was ja auch nicht so einfach ist. Neue Ärzte zu finden, ist ja auch nicht so leicht. Aber was ich auch spannend war, wir neigen ja dazu, auch dann, wir versuchen ja das irgendwie zu integrieren, zusammenzukriegen mit unserem Bild von uns selber. Und es bilden sich so Narrative und Sensemaking. Und bei vielen Frauen war das eben auch dann so ein Bild, ich bin jetzt kaputt. Bin jetzt geschnitten worden, das ist was, ich bin jetzt kaputt als Frau, war so ein Bild. Oder gerade Frauen, die dann so einen Impuls hatten von Selbstermächtigung und versucht haben, Sachen zu machen, um dass diese Erkrankung nicht wieder ausbricht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Immunsystem zu stärken und Hausmittelchen kursieren, also was man tun kann, um sozusagen die Gesundheit zu verbessern an der Stelle, damit diese Infektion nicht wieder auftritt, diese Zellveränderungen nicht wieder auftreten. Und dann gab es eine Frau, die hat beschrieben, sie hat dann aber ganz viel angefangen zu machen und sich gekümmert und ist auch so in Frauengruppen und hat sich mit ihrer Gebärmutter verbunden und darauf meditiert und dieses Organ, also hat versucht, auf ganz vielen Ebenen sich darum zu kümmern, sozusagen. Und dann wurden aber die Werte trotzdem schlechter immer wieder. So, und das hat dann erst recht dazu geführt, dass sie so ein Gefühl hatte, ich bin keine richtige Frau und ich bekomme das nicht hin. Und also das Selbstbild auch darunter gelitten hat. So. Und das sind ja alles Sachen, die passieren, wenn einfach diese Einordnung fehlt und diese Fragen und dieses Annehmen von diesem Zustand, der da ist. Und letztendlich auch so ein, also ja, das habe ich festgestellt eben auch. Also, dass die Frauen aus diesem Zustand von alleingelassen heraus, manche haben tolle Kompetenzen und Ressourcen entwickelt, und bei anderen war das aber eben auch so, dass es eher nach hinten losgegangen ist auch. So. Und sie versucht
Spannend.
haben, Verantwortung zu übernehmen. Und aber an Grenzen gestoßen sind, so, was ja auch ein Teil der Wahrheit ist. Man kann natürlich kann man was tun, so, aber es gibt leider keine Garantien.
Ja, klar. Ja.
So.
Und auch da ist es einfach schön, auch im System irgendwie so mit, ja, mit auch den psychologischen Folgen von solchen Eingriffen irgendwie auf dem Schirm zu sein von Ärztinnen und so.
Ja, und die Verantwortung, dass die auch ein Stück weit richtig aufgeteilt wird, ne? Dass die Frauen da nicht zu viel Verantwortung auf sich nehmen, und zwar auch auf Ebenen, die man ja gar nicht kontrollieren kann letztendlich, ne? Die man gar nicht
Ja.
hat, ne?
Und da wiederum ist es dann toll, wenn eben einfach die verschiedenen Player im System sich gegenseitig mit den verschiedenen Expertisen auf dem Schirm haben und verweisen können und so. Und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen auch noch, oder noch, du hast ja schon angefangen zu sagen, ne, was unterstützt und was Tolles. Und es gibt ja wirklich, oh mein Gott, ich weiß was nur von so vielen Ärzten, die in diesem System, was echt nicht leicht zu navigieren ist, es so toll machen und so warmherzig sind und sich irgendwie fortbilden und vernetzen und toll verweisen und so, muss ich auch an der Stelle echt nochmal sagen. Und jetzt die Frage an dich: Wie sehe ein System aus, das da mehr Wissen integriert in Bezug auf weibliche Sexualität, und was auch interdisziplinär einfach besser ineinander greift? Hast du da so ein bisschen so eine Vision von?
Du merkst, ich versuche ja auch eher die positiven Aspekte zu gucken, in die Richtung zu gucken, als jetzt immer nur zu bashen. Also es gibt ja schon eine Bewegung Richtung patientinnenzentrierterer Versorgung. Also die Patientin als Individuum mehr ins Mittelpunkt zu rücken. Es gibt auch Länder, die jetzt schon am Ende von Behandlungen Fragebögen verteilen, wo es wirklich darum geht, abzufragen, wie ist die Zufriedenheit der Patientin insgesamt, hat sich verändert durch diesen Eingriff. Also den Eingriff nicht nur rein medizinisch zu bewerten auf dieser funktionalen Ebene, sondern auch, wie ist sozusagen die Lebenszufriedenheit der Patientin, wie ist das Outcome auf dieser Ebene am Ende von diesem Prozess. Also da gibt es ja schon eine Bewegung in diese Richtung, so, dass man sich mehr dafür interessiert, die Patienten als Menschen zu betrachten, in seiner Komplexität und Gesamtheit, mit ja einer durchaus unterschiedlichen Bewertung auch von verschiedenen Lebensbereichen. Für manche Menschen hat eben Sexualität einen sehr hohen Stellenwert und für andere nicht. So. Und das kann durchaus ja einfließen in die Planung von solchen Eingriffen, aber auch in die Auswertung am Ende, wie das dann bewertet wird, dieser ganze Eingriff. So.
Super, ja, tolles Beispiel.
Und da finde ich eben, das sollte mit einbezogen werden, da sollte Sexualität Bestandteil werden von diesen Fragebögen und von diesen Aspekten, wenn man jetzt da drauf guckt, so Medizin eben ganzheitlicher zu betrachten. Also das wäre ein Wunsch von mir zum Beispiel, ne, dass das da wirklich reingewoben wird, richtig. Und nicht
Voll.
mehr rausgelöst und weggelassen werden kann aus Zeitgründen oder Unsicherheit, dass das einfach Standard wird. Und genauso eben auch Traumasensibilität. Es ist ja auch in beide Richtungen, zum Beispiel jetzt bei diesem Thema bei meiner Masterarbeit, diese Gebärmutterhalszellveränderungen und auch diese Virusinfektionen, die dazu häufig führen, da haben Frauen mit Gewalterfahrung deutlich höhere Inzidenz. Das Risiko von Frauen mit Gewalterfahrung, daran zu erkranken, ist deutlich höher. So.
Muss man sich
Also,
auf der Zunge zergehen lassen. Nochmal
ja,
Zusammenhang, ne? Psyche,
genau.
Körper, oh la la.
Ja, ganz genau. Also da haben wir schon einen Zusammenhang, ne, dass Traumatisierung ja einfach zu einem höheren Stresslevel im Körper führen, dass das Immunsystem wiederum beeinflusst und dadurch haben diese Frauen ein höheres Risiko für ganz viele Erkrankungen, nicht nur HPV, aber auch. So, das war eben mein Forschungsthema. Auch andere Krankheiten, die mit dem Immunsystem zu tun haben, da steigt das Risiko. Das heißt, ne, bei diesen Krankheiten haben wir einfach, können wir davon ausgehen, dass wir viele Frauen dabei haben mit Traumahintergrund und zwar eben auch einem schon gravierenderen Traumahintergrund mit langjährigen Gewalterfahrungen zum Teil.
Mini-Memo. Warum Trauma auch körperliche Prozesse beeinflussen kann. Es gibt inzwischen viele Hinweise darauf, dass chronischer Stress im Körper Spuren hinterlassen kann. Traumatische Erfahrungen können dazu führen, dass das Stresssystem dauerhaft aktiviert bleibt. Und dieses Stresssystem ist eng verbunden mit dem Immunsystem. Das bedeutet nicht, dass Trauma automatisch Krankheiten verursacht, aber es kann das Risiko für bestimmte körperliche Belastungen erhöhen, zum Beispiel für Erkrankungen, die mit Entzündungen oder Immunreaktionen zusammenhängen. Diese Zusammenhänge werden inzwischen in vielen Bereichen der Medizin erforscht und sie zeigen, wie eng psychische Erfahrungen und körperliche Prozesse miteinander verwoben sind.
So, dann passieren diese Eingriffe, die auch eben oft nicht traumasensibel durchgeführt werden. Ich hatte eine Frau in meiner Befragung, ne, die ist im Mehrbettzimmer untersucht worden, vaginal und also hat wirklich Sachen und die hatte sogar ein Schreiben ihrer Therapeutin dabei und wurde trotzdem wirklich nach Standard behandelt. Und das war wirklich schlimm, muss ich leider sagen. Also das war erschütternd und beschämend so. Das war jetzt ein Rausreißer, würde ich jetzt mal sagen. Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern wollen, aber das kommt leider immer noch vor, dass da einfach auch offenbar keine Standards sind, das Personal nicht geschult ist, nicht mal in diesen extremen Fällen anders umzugehen mit solchen gynäkologischen Untersuchungen und Eingriffen auch.
Und machen wir es da mal ganz konkret, wie sehr denn eine traumasensible Behandlung oder Herangehensweise in so einem Zusammenhang aus? Ich habe da natürlich eine Fantasie zu. Ich glaube, es ist auch ganz gut für Zuhörende zu hören, worum sie bitten können, ne? Oder was sie erwarten können, wenn es traumasensibel sein darf.
Ja, also Trauma heißt ja immer, irgendwas passiert zu schnell, zu früh und zu viel. Also Tempo ist ein wichtiges Thema und die Dosis auch. Und Trauma heißt immer eine Überwältigung. Also irgendwas passiert und ich kann nichts tun. So. Daraus können wir ableiten, dass bei Untersuchungen zum Beispiel und auch jetzt Routineuntersuchungen ist es gut, immer zu sagen, was ich tue, bevor ich es tue, als untersuchende Person und auch teilweise das Einverständnis einzuholen. Es ist in Ordnung, wenn ich sie jetzt anfange, vaginal zu untersuchen. Also, das ist ein Satz so.
Ja, das macht unfassbar viel aus.
Minimemo. Trauma und Tempo. Wenn wir über Trauma sprechen, denken viele Menschen zuerst an extreme Ereignisse. Aber ein wichtiger Aspekt von Trauma ist etwas anderes, Überwältigung. Und Überwältigung hat oft mit drei Faktoren zu tun. Etwas passiert zu schnell, zu viel oder zu früh. Der Körper hat dann keine Möglichkeit mehr, das Geschehen zu verarbeiten. Genau deshalb spielt zum Beispiel in medizinischen Untersuchungen das Tempo eine große Rolle. Wenn eine Ärztin ankündigt, was sie als nächstes tun wird, wenn sie kurz wartet, wenn sie fragt, ist das für sie in Ordnung? dann bekommt der Körper ein wichtiges Signal. Ich habe Einfluss, ich kann mitgehen, ich bin nicht ausgeliefert. Und genau deshalb ist Tempo in solchen Situationen so entscheidend. Denn Trauma entsteht oft nicht nur durch das, was passiert, sondern auch dadurch, wie wenig Einfluss wir darauf haben.
Ja, das kann große Unterschiede ausmachen. Oder auch die Patientin zu fragen, haben Sie Wünsche an die Untersucher, an den Ablauf? Also oftmals haben die Frauen ja auch schon Erfahrungen und sind kompetent und können auch sagen, was es besser macht und was ihnen hilft. So, also danach zu fragen, ist ja auch schon eine Geste, die sehr, sehr wirkungsvoll sein kann. Und das dann ernst zu nehmen auch. Oder auch bei der Untersuchung die Frau einzuladen, einmal tief aus und wieder einzuatmen und selber das Signal zum Beginn zu geben, also dass die Frau in die Rolle, in die Position kommt, dass sie mit beteiligt ist und nicht einfach ausgeliefert, was über sich ergehen lässt, was ja häufig eben diese Traumasituation ist, sondern dass sie mit aktiv gestalten kann. Das sind wichtige und, glaube ich, auch nicht besonders schwierige Zeitraum der Intervention. So.
Ja, super. Danke, dass du es nochmal so konkret gemacht hast. Und das ist jetzt zu dem Fachpersonal und jetzt nochmal an die zuhörenden Frauen, die dann eben als PatientInnen da unterwegs sind. Nehmt euch selbst ernst. Bitte, bitte, bitte. Es ist dann leider so häufig eben so, so getan, als wäre es normal und als wäre alles andere irgendwie vollkommen übertrieben und nicht in Ordnung. Aber es ist in Ordnung. Du darfst dir das wünschen, dass du da traumasensibel behandelt wirst. Und wenn das nicht passiert, dann ist das auch ein Grund, einen Gynäkologen zu wechseln.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, die Verantwortung abzuwälzen sozusagen auf die Patientinnen. So, denn gerade bei Trauma und Sexualität haben wir eben ganz viel Scham und Schweigen, Unsicherheit, Sprachlosigkeit. Also gerade da in so einer Situation halbnackt im Behandlungsraum auch noch dann jetzt eintreten zu müssen für traumasensible Behandlung, ist natürlich auch schwierig. So,
Ja, ist total schwierig, genau.
Ne, dass da Standards gäbe in der Ausbildung, Fortbildung, dass das einfach integriert wäre, weil wir haben ja auf der anderen Seite haben wir ja die Situation, das ist ja auch eine Riesenchance, dass Frauen ja diese Grundversorgung haben, von der Krankenkasse finanzierte, regelmäßige Untersuchungen angeboten werden, kann man ja nicht nur als Belastung und Stress vorsehen, sondern ja als eine Chance letztendlich auch so. Die Frauen dann zu sehen unter Umständen der Praxis. Und natürlich kommen sie auch eher zu diesen Untersuchungen, wenn sie sich wohlfühlen und nicht jedes Mal hinterher eine Woche lang irgendwie die stabilisiert sind und das wieder versuchen müssen, ins Gleichgewicht zu bringen. Also die Versorgungslage würde sich ja auch bessern dadurch. So.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Oder eben auch dann mal fragen, ne, haben Sie belastende Erfahrungen gemacht mit Sexualität mal? Also das ist ja eine Frage, wenn man die stellt, muss man ja nicht hinterher eine Lösung parat haben und das Problem irgendwie in den Griff kriegen als behandelnde Ärztin. Aber diese Frage zu stellen, kann schon einen riesen Effekt haben. So.
Ja, danke dir für das Konkretwerden da. Ich glaube, das ist sehr hilfreich.
Ja.
Und ich frage mich jetzt auch mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir dürfen langsam rund machen und es gibt noch so viel Spannendes. Also was ich mich zum Beispiel noch frage, gibt es noch mehr, wo du denkst, ach, da könnte eine Zusammenarbeit zwischen Fachrichtungen noch anders laufen? Gibt es noch mehr positive Zukunftsvisionen, die du dir gerne teilen möchtest?
Also was ich auch, glaube ich, eine gute Richtung finde, in meiner Studie, eine Frau hat zum Beispiel gesagt, sie würde sich wünschen, dass es so Gruppensprechstunden gäbe in ihrer Arztpraxis zu bestimmten Themen, eben zum Beispiel zu HPV oder eben auch anderen Themen, die ja einfach häufig vorkommen, wo viele Frauen Fragen haben, wo die Ärztinnen auch wenig Zeit haben, eigentlich das zu erklären, was jetzt auch Laien nicht unbedingt immer alles evident ist, wie das zusammenhängt. Und das muss ja aber auch nicht vielleicht in der Sprechstunde passieren, mit jeder einzelnen Frau das alles immer wieder zu erzählen und zu erklären. Aber so Gruppensprechstunden anzubieten oder, ich weiß nicht, sie gehen mal ganz gerne, es gibt so eine BBC-Serie Call the Midwife, kennst du das? Nach dem Zweiten Weltkrieg in London in so einem Arbeiterviertel und beschreibt so eine Hebammenpraxis und wie die halt mit den Frauen umgehen und das handhaben. Und die haben, ich kenne das auch von früher, noch so ein Gesundheitszentrum, wo dann die Frauen zur Untersuchung kommen wöchentlich. Und wo aber auch Vorträge gehalten werden. Also wirklich so eine Gruppenansprechpraxis sozusagen. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt ja mittlerweile Dyspasiezentren zum Beispiel, wo ja die Versorgung gebündelt wird. Und dass man da Vorträge anbietet. Das müssen ja nicht immer die Ärzte und Ärztinnen vielleicht sein und muss auch nicht für jede Person, aber dass man einfach da mehr Informationen, weil ich merke, viele Frauen suchen auch Orientierung, haben wenig Körperwissen und viele Fragen. Und es ist natürlich schwierig, Verantwortung zu übernehmen für meine Gesundheit, wenn ich gar nicht Bescheid weiß eigentlich darüber. So.
Ja, das ist echt der nächste große Punkt, ne? Und wo ja auch das gesamte Bildungssystem plötzlich, wups, mit an Bord ist.
Ja, und ich kann es auch wirklich aus eigener Erfahrung auch das gut nachvollziehen. Ich meine, ich bin, wie gesagt, 57 Akademikerin und ich habe wirklich vor ein paar Jahren hatte die Situation bei meinem Gynäkologen, dass ich eine Frage gestellt habe zu einer Igelleistung, weil ich verstehen wollte, ob das jetzt für mich relevant ist. Und ich hinterher gemerkt habe, ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, habe ich wirklich verstanden, was er gesagt hat.
Das finde ich gut.
Und war auch nicht so aufgeregt, ne, gar nicht erst zu fragen oder gar nicht zuhören zu können, weil ich so nervös war und so ein Gefühl habe, ich verstehe sowieso nichts und der weiß alles und ich habe keine Ahnung und habe gedacht, wie krass ist das denn? So.
Wow, das ist aber auch irgendwie wirklich nochmal ein ganz spannender Punkt. Ich meine, klar,
Ja.
ne? So, aber
Und
also irgendwo ist es klar, aber irgendwo ist es auch so, ja, da braucht es wirklich was in der Sprache und der Art und Weise.
ja. Niederschwellige, auch Wiederholungen immer wieder mal, wirklich mit so einem Gefühl von Zeit zu haben und nicht immer schon zu wissen, da ist ein volles Wartezimmer draußen. Und ich hatte immer tolle, tolle Gynäkologinnen und ich kann mich gar nicht beklagen. So, es ist einfach strukturell, glaube ich, das Problem
Es ist
tatsächlich auch.
wirklich
Und
strukturell,
dann
ja.
das auf die Einzelnen abzuwälzen und wie du sagst, du kennst auch welche, die wirklich toll sind, engagiert und so weiter, aber natürlich oft auch dann wahrscheinlich am Rande des Burnout oder. Also es ist einfach nicht vorgesehen strukturell so.
Leider nicht genau. Es ist einfach wahnsinnig wenig Platz dafür, teilweise auch vor Kolleginnen oder Chefs dann auch nicht so gut zu rechtfertigen, weil es einfach nicht
Ja.
etabliert ist. Und genau, ich kenne wahnsinnig tolle Gynäkologinnen, muss ich wirklich an der Stelle nochmal sagen. Manche davon, ich bin immer wieder ganz stolz, wenn tatsächlich auch, um eben jetzt dieses irgendwie so einen Ermächtigungsprozess zu unterstützen und auch sich Wissen anzueignen, teilweise unser Podcast dann empfohlen wird. Und da sind wir wieder beim Thema irgendwie, okay, an wen kann ich verweisen und wo gibt es
Ja.
Stellen, ne, wo Frauen
Ja.
sich gegenseitig unterstützen können, sich selbst ermächtigen können, sich informieren können und so.
Ja. Ich fange jetzt an mit Online-Gruppen, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, das ist so eine, da ist einfach eine Riesenlücke, habe ich festgestellt. Und nicht jede Frau braucht eine Einzeltherapie bei mir, aber viele Frauen haben Fragen und wünschen sich Orientierung und irgendwo einen Ort, ne, wo dieses Thema stattfindet überhaupt.
Ja,
So, ja.
super. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzend sagen möchtest, wo du denkst, boah, mit Blick aufs Gesundheits- und Therapiesystem und meinem Wissen über weibliche Sexualität möchte ich der Welt noch mitteilen?
Nee, ich glaube, wir haben es wirklich rund gekriegt.
Ja.
So, ja, also es war jetzt ja auch ein Heimspiel hier mit uns beiden, habe ich gemerkt. Ich musste dich ja von nichts überzeugen und wir sind da ja, glaube ich, in derselben Richtung unterwegs und sehen einfach die Bedeutung auch individuell für die einzelnen Frauen, aber auch gesellschaftlich von dem Thema. Ne? So,
Absolut, ja. Also,
ja.
und ich finde es immer wieder bereichernd und inspirierend, eben andere Frauen zu sehen, die sich in diesem System bewegen, auf ihre ganz eigene Art und Weise, so du ja auch. Und dann eben auch jetzt gerade von deinem Wissen da profitieren zu können in einem Bereich, ne, wo ich aufs System schaue und denke, da gibt es einiges zu tun, aber was denn genau? Und dann jetzt wirklich von dir mal ein bisschen was dazu zu hören, finde ich toll. Und einfach zu wissen, dass es da ein Netz gibt von Frauen, die wirklich was anschiebt und bewegt und
Ja.
anfangen und wo Frauen auch anfangen, mehr zusammenzuarbeiten, ne?
Es geht nicht nur um die Information, um das Wissen, um die therapeutischen Impulse, sondern eben auch über die Sprache, ne, über den Raum, den dieses Thema bekommt. Und das ist eben, glaube ich, ja auch die große Chance, letztendlich die gute Nachricht auch an die Welt. Ihr müsst gar nicht alle, ne, alles können, alles wissen. Es geht wirklich darum, die Haltung so ein bisschen zu verändern.
Ja,
Ja.
absolut. Und das finde
Ja.
ich auch einen schönen Schlusssatz. Ja,
Dann nehmen wir das.
dann nehmen wir das. Ja, vielen herzlichen Dank, Hanna. Das war wirklich richtig schön, mit dir drüber zu quatschen. Und
Ja.
ich bin sicher, das ist sehr bereichernd für ganz viele, die zuhören.
Schön, das hoffen wir.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonniere uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.